Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Es ist wieder soweit. Die Menswear ist in der heißen Phase. Die Order für Frühjahr-Sommer 2026 steht vor der Tür. Wie jede Saison stellt sich die Frage, welche Trends und Teile an Bedeutung gewinnen. Um Antworten zu finden, haben TV-Ressortleiter André Bangert und ich mit zahlreichen Produktmanagern, Designern und Entscheidern der Männermode gesprochen. Wie entwickelt sich das Business? Welcher Style sorgt für ordentlich Schwung? Und welche modische Spitze darf keinesfalls im Sortiment fehlen? All das besprechen wir im TV-Podcast dieser Woche. Mein Name ist Janis Härte. Ja, und damit hallo André. Wir sind mal wieder zusammen im Studio. Ist immer schön, wenn wir hier mal gemeinsam Zeit haben, um über die Mode zu quatschen.
Ja, grüß dich, Janis. Warte mal, ich muss erst mal den Kaffee hier abstellen. Ja,
also das ist natürlich ein ganz schlechter Platz direkt neben dem Aufnahmegerät.
Ne? Nee, also mit Kaffee ist einfach schöner. Oder hier schöner. Geht's doch.
Ne? Ja, so über die Kabel einmal drüber, ganze Aufnahme ruiniert, aber...
Nee, also hier kann man doch schon...
Ja, lass uns mal einsteigen. Also ich war heute Morgen im Nordend unterwegs. Ne? Die Szenerie kennst du ja hier in Frankfurt. Biomärkte, Lastenfahrräder.
New Balance Sneaker.
Auch das, genau. Und da schaue ich gerne mal links und rechts und guck mal, was da so getragen wird. Also ne, das ist ja schon immer spannend zu sehen. Und da ist mir eins wieder ganz stark aufgefallen, und zwar die Workwear. Ne? Also ich habe wirklich eine Carhartt-Jeans nach der anderen gesehen. Und da würde man jetzt ja erstmal so denken, ja, das sind jetzt so alles so 20, 30, also ne, jährige Hipster, die da entlang schlendern. Aber nee, also die Carhartt-Hose war wirklich auch bis über 50 da schon etabliert.
Ja, also und macht Spaß, dazu zu gucken.
Ja,
ne?
Und die Workwear, die ist ja jetzt wirklich schon seit mehreren Saisons so ein Treiber. Und wir haben da ja auch schon viel drüber geschrieben. Und ja, wie sich da die Einflüsse so auch in den Mainstream schleichen. Wie geht's denn da weiter? Also bleiben die Einflüsse auch für Frühjahr 2026 erhalten?
Ja, und zwar am spannendsten ist das Ganze natürlich, wenn sich das mit so einer dieser Smartness mischt. Also dieser Kern der Manswear, der ist ja wirklich so eine... Komplettes Massimo Dutti-Sortiment, jeweils auf die jeweiligen Marken übertragen. Der eine macht so, der andere macht so, aber allgemein ist dieser Workwear-Einfluss, die Stabilität und die Substanz in den Stoffen, die nimmt zu. Die ganzen Pattentaschen, auch mal Leinenmischungen, also die Oberflächen sind schon rau und lebendig, auch die Farbigkeit dazu. Und das ist mit Sicherheit auch der Workwear-Einfluss, der in diese Regionen, in die Mitte des Marktes vordringt. Das finde ich wirklich ganz spannend. Also so ein Classy Carhartt, den hat fast jeder Look in sich. Das wird auch im nächsten Sommer spannend bleiben, ja.
Also deine Prognose ist, quasi es ist was gekommen ist, um zu bleiben, oder?
Ja, so rund gelutscht und geleckt und allzu farbig wird es nächstes Frühjahr nicht. Und dieser Einfluss, der bringt so eine neue Spannung rein und das ist wirklich, ja, da geht's weiter, auf jeden Fall.
Und woher kommen noch Einflüsse? Also wir haben ja auch zum Beispiel in der Vergangenheit viel auch über den Preppy-Style gesprochen. Mhm. Pusht der da auch noch oder wird es da ruhiger?
Das ist wirklich, was denkst du denn? Also, weil ich hab da unterschiedliche Meinungen gehört. Also im Großen und Ganzen ist Preppy kein Thema und wird den Marken überlassen, die dafür stehen. Also die Marken haben dann vielleicht auch eine Chance, diese Lücke oder dieses Vakuum, das da zurzeit ist, auch farblich erfolgreich aufzufüllen. Ansonsten, ich frage immer, warum kommt das denn nicht? Ja, und dann sagen wir, ja, bei Emile Léon Doré und so aus Amerika und mit New Balance und so ist das schon ein Stück weit da. Auch die Kooperation zwischen Eton und Drehtorn zeigt ja solche Signale. Auch bei Olymp habe ich gesehen, die Preppiness kann man relativ verständlich kommerziell übersetzen mit ein paar Spitzen. Aber im Großen und Ganzen so das rosa Hemd zur grünen Hose und der Flechtgürtel dazu, das ist es dann doch nicht. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Irgendwie ist es ja auch nie richtig weg, sodass es dann auch nicht mit voller Wucht zurückkommen kann. Also es wird schon eine relativ ruhige, geschmackvolle und sachte Saison, die sich auf Silhouetten und Oberflächen fokussiert eher.
Ja, hier und da wird sich vielleicht mal so an einem kleinen Element inspiriert, mal so ja, ein Baseballstreifen oder so bei einem Polo.
Gerade weil das so ist, ist es vielleicht auch eine Chance, in den Flechtgürtel und in den neuen Bootsschuh mal so reinzugehen. Mhm. Also muss ja nicht heißen, dass es da nicht erfolgreich ist, weil man muss sehen, für viele Männer ist Farbe gleich Mode. Ja. Und wenn alle sehr abgezogen arbeiten und mit wenig Kontrasten, liegt da natürlich eine Chance, da reinzusteuern. Ne? Mhm. Also es ist für mich eine neue Spitze, die relevant sein könnte, aber im Mainstream jetzt wirklich wenig diskutiert. Da sind andere Themen deutlich im Fokus.
Ja. Wie sehen denn die Farben jetzt so aus? Ne? Wir hatten auch ja mal das Thema Summer Darks. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eigentlich passé. Also ich habe viel Helles gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ja. Aber gerade so sehr viele Naturtöne, sehr viel Abgezogenes, das auch wieder viel Beige, aber das eher halt dann so ins Grau gehend.
Ja. Ah, mit dem Summer Darks wollte ich dich noch nicht korrigieren, aber Summer Darks sind natürlich, erstens muss man gucken, dass man es mit der Cuccinelli-Helligkeit nicht übertreibt.
Ja.
Ist ja toll, dass die Menswear so eine Helligkeit in sich trägt und das wirklich für den Mainstream schon etabliert ist, ne, mit den ganzen hellen Tönen rund um Grün- und Brauntöne. Eigentlich ist es jetzt wieder Zeit für die, habe ich aber auch selten gehört, aber jetzt kommt's. Wenn die lange Sommersaison sich zum Ende neigt, und das ist ja dann wirklich so Mai, Juni, da geht das ja noch eine Weile. Und die Saison, gerade die zweite Saisonhälfte ist relativ spannend. Warum dann nicht auch mal Leinen auf dunkle Farben drehen, mal ein ganz dunkles Rot, mal mit dunklen Navy-Tönen dann arbeiten, um so eine Sommerlichkeit rein in den Herbst zu tragen oder Re-Summer dann nochmal zu nennen, um dann nochmal frische Impulse in der zweiten Saisonhälfte zu setzen oder vielleicht mal Leinen schwarz zu machen. Solche Geschichten. Also das ist spannend für den Saisonübergang und der ist sehr, sehr wichtig. Sonst sind die Sortimente natürlich lange im Sale, lange sehr müde und Pre-Fall will dann im August auch keiner. Ready-to-wear muss es sein und da gibt's schon Potenziale auch für die Summer Darks. Ansonsten gebe ich dir recht, die Menswear bleibt hell und im Grunde genommen ja, Salbei, die ganzen Minttöne, Mintgrün, Salbei, Braun bis dunklere Brauntöne. Was hast du denn zu Braun gehört? Was ist deine Meinung zu Schokolade, Toffee?
Ja, Braun spannend, darf ne? halt auf keinen Fall zu warm sein. Ne? Also es ist schon immer ein bisschen kühler. Ich meine, es ist ja auch lange so verschrien gewesen für Männer. Also irgendwie auch so ein No-Go. Aber es ist in vielen Kollektionen drin. Und viele sagen wirklich, das ist so die Farbe, auf die wir setzen. Aber das ist ja auch schon eine der Key-Farben ja auch zum Winter schon gewesen. Und definitiv, da frage ich mich halt so, wo ist dann da die Abgrenzung? Ne? Weil auch der Winter, also der kommende, ist natürlich auch schon sehr hell.
Ja,
und
ja,
wenn das sich dann so in den Sommer fortführt, ja, dann ist das natürlich.
Also Braun verkauft sich einfach nicht so gut,
ja,
habe ich gehört. Also es ist eine der bestimmenden Modefarben. Ich finde es toll, wenn es in die dunkleren Brauntöne reingeht. Ich habe aber gehört, dass es schlecht verkauft und dass es überbewertet wird. Nichtsdestotrotz ist gerade Braun zu Blau eine meiner wichtigsten Kombinationen, die im nächsten Frühjahr entscheidend sind. Und was hast du gesagt? Braun ist das neue Schwarz, ne?
So, ja, oder?
Ja, genau. Braun ist das neue Schwarz. Ich glaube, vor einem halben Jahr haben wir das schon gesagt. Ja, finde ich auch. Aber gerade die Kombination Braun zu Schwarz und überhaupt die dunklen Brauntöne sind für mich sehr wichtig. Aber Obacht, anscheinend werden sie nicht so gut verkauft. Was soll man machen?
Ja. Genau. Aber das sind ja schon sehr runde Geschmackswelten.
Ja,
ne?
Sehr rund.
Also
ja,
das ist rund. Alles schon ziemlich. Also wo sind da die Ecken und Kanten?
Ja,
schwierig. Wo kommt da der
Spaß? Die vermisse ich auch. Also gebranntes Orange und Gelb, wenn man mal wirklich in den Urlaub geht, auf die Kreuzfahrt und dann, da will man ja auch ein bisschen Frische zeigen. Das sind natürlich solche Spitzen. Ansonsten kann man natürlich innerhalb dieser prägenden Farben, wir haben es von Grüntönen, wir haben es von Beigetönen, da gibt es einige Kollektionen, die machen das auch, aber die setzen innerhalb der Töne etwas stärkere Kontraste. Ich habe das zum Beispiel bei Brax gesehen, die innerhalb dieser tollen Farben bleiben, aber die Farben etwas klarer voneinander sich abheben lassen, die Looks nicht so tonal gestanden, dann wird es meiner Meinung nach ein bisschen verständlicher, ein bisschen kommerzieller. Die machen das Off-White nicht zu Off-White. Die wagen auch mal wieder ein klareres Weiß und ein klareres Blau und ein klareres Grün, so ein bisschen, ne? Mhm. Nicht jetzt so ein Grasgrün, aber die Kontraste innerhalb des Looks zwischen Grün, Braun, Blau, die sind etwas stärker. Dann bleibt man in der angesagten Farbwelt und meiner Meinung nach ist es dann ein bisschen kommerzieller und ein bisschen zuträglicher.
Ja.
Informierter ist es dann wirklich, wenn man in den Ton-in-Ton-Looks bleibt.
Ja, da spielen die Sets ja auch eine große Rolle, ja, ne? Die sind nach wie vor auch in vielen Kollektionen vertreten.
Aber mal und ehrlich, ja auch, lass uns mal bei den Sets bleiben. Also, ja, Sets finde ich spannend im Hochsommer, ne?
Ja.
Diese zu den Bermudas, zu den weiten, kurzen Hosen und so. Aber was, wir kommen später vielleicht noch zur Klassik, was wirklich ein bisschen schon zu sehr angekommen ist unter modischen Gesichtspunkten, also Overshirts passend zur Anzughose, ist eine wichtige Anzugalternative, um zu zeigen, wie man den Anzug casual gestaltet. Aber ich finde natürlich eine gewisse Einzelteiligkeit auch zwischen Overshirt und jackigem Sakko zur Einzelhose finde ich viel spannender. Weil jeder Sportmoderator hat ja mittlerweile schon diesen Kittelanzug an, ne?
Ja.
Der ja wirklich da durch den Markt gedrückt wird. Und es ist ja auch schön, dass es diese neue Variante gibt. Ich finde es aber ein bisschen langweilig.
Ja, ich glaube, es ist halt sehr verständlich, ne?
Ja,
also wenn du sehr informiert bist, dann hast du da natürlich andere Ansprüche.
Ja, nee, weißer aber Sneaker drunter und weißes T-Shirt unter diesem Ding und dann bist du gut angezogen. Ja, okay, haben wir jetzt kapiert.
Ja.
Und kann man auch weiterdrehen,
ja.
Nichts dagegen. Nur wir sind ja hier, um so ein paar neue Varianten dann. Genau.
Ja. Ja, André, du wirst es kaum glauben, aber ich habe den DFB-Pokal angeschaut.
Ja, du guckst das und ich bin nicht da gewesen an dem Abend, ja.
Genau, Stuttgart-Bielefeld, genau. Und danach im Gespräch per Mertesacker, der hatte genau diesen Look an, den du gerade beschrieben hast.
Ja, gut, also so hingelegt wahrscheinlich.
Overshirt, weil, also ja. Schwarz, ne? Schwarzes Overshirt drunter, weißes T-Shirt und als Hose dann aber eine sehr weite Buntfaltenhose.
Okay,
und die war
ja,
wirklich
das
ausgesprochen weit.
Ja, ist schön. Ne?
Und
dann hat man da eine Varianz drin. Mhm.
Genau, also die hatte wirklich viel Volumen und wir beschäftigen uns ja schon seit etlichen Saisons damit, wie weit darf die Hose sein. Wie sind da die Tendenzen zum Frühjahr, Sommer 26?
Ja, also wenn wir durch die Produktgruppen jetzt mal gehen, dann ist ganz klar, dass die konische Hose, also die unten so zuläuft und oben, das ist jetzt wieder das, was ich meine, ist angekommen, aber modisch wird jetzt langweilig, ne?
Genau.
Und da ist ganz klar die Regular Pants, gerade geschnitten, ohne zulaufende Fußweite, auf dem Schuh aufliegend, das Nonplusultra. Und da ist bei der Denim der Neuigkeitsfaktor noch größer als bei der Chino. Bei der Chino ist es fast noch verständlicher, aber gerade, und wir haben die DOB macht es ja vor, wie sie sich in Denim-Formen austobt. Ne?
Mhm.
Und da, wenn die Männer da nur ein bisschen mitmachen würden, dann geht da richtig was bei der Jeans. Ne? Also es ist irgendwie ein Momentum für die Jeans, was die Silhouetten angeht. Und da ist die Geschichte noch lange nicht auserzählt. Wir kennen es von Streetwear natürlich sowieso, die Baggy-Formen. Aber
Baggy
auch
O-Shape.
O-Shape,
auch,
ja genau.
Spannend,
ach Gott, ja,
ne?
unsere Top 3 von letztem Mal, die Egg-Shape-Hose. Als ich in Florenz dann auf die Messe gegangen bin, die Leute haben ja den Kopf geschüttelt, als sie mich gesehen haben. Also was wir da wieder abgesondert haben vor einem halben Jahr, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Haben wir das auch im Programm, ja, ne?
Ich glaube.
Ja, also wirklich, die Leute haben ja jetzt, also das nicht mehr alle, jetzt haben sie doch nicht mehr alle. Also da müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Nee, aber klar, die, wie sagt man, Barrel-Leg.
Ja.
Kein Barrel-Öl, nein, ein Barrel-Egg. Barrel-Leg.
Ohne Eiweiße.
Okay, also, nee, genau, das ist spannend. Also Hose macht den Look, das gilt weiterhin. Und die Hosensilhouette dann oben, dann relativ schmal. Du hattest ja damals dein legendäres hautenges Merino. Okay.
Ja, Rippenshirt.
Ja, das macht schon Spaß. Nee, bei der Hose regular ist das also konisch, ist angekommen, Mainstream. Und jetzt werden natürlich einige sagen, ist längst noch nicht angekommen. Aber gut, das setze ich mal voraus.
Ja.
Das war der nächste Step, ist eben, sind eben die Regular-Form. Das sieht man auch in allen Key-Looks. Und genau, da geht die Reise hin.
Ja, und Double Denim ist halt wirklich so ein Look, der Spaß
Ach,
bringen kann. Ne? Also gerade Overshirt oder Jeans-Hemd auch mal wieder unter Sakko zum Beispiel.
Ja,
ne? Das
ja,
ist ja,
ja
auch
ja.
so, kann auch
Ach,
cool
bleiben
aussehen.
Wir mal kurz beim Hemd. Das Hemd ist tot, es lebe das Hemd. Ja, so ein
ja.
bisschen kann man so sagen. Also echt krass. Ne? Das klassische Hemd ist irgendwie gar kein Thema. Natürlich verkauft sich das immer noch sehr gut.
Ja.
Aber es ist natürlich unheimlich viel los, was so Hemdenalternativen natürlich. Die Hemdenanbieter, die gehen natürlich in tolle Longsleeve, wertige T-Shirts.
Ja.
Leute.
Mit ordentlich Stand.
Machen wir mal einen
ja.
wertigen T-Shirt-Podcast. Also,
wirklich.
Also, und,
da sind ja auch ganz neue Preislagen dann möglich mit den T-Shirts. Also 59
ja.
ist da ja wirklich keine Hürde
wir
mehr.
Wir hatten ja mal den TV-Titel, ein T-Shirt darf nicht über 30 € kosten. Auch provokant.
Ja.
Das ist wirklich für die Firmen mit diesen Wertschöpfungsketten, die müssen natürlich andere Preise durchsetzen und können das auch machen. Weil wenn ich natürlich einen Anzug kaufe oder einen Look und kaufe dann das T-Shirt dazu, dann habe ich eine geringere Preissensibilität, wenn ich vorher für 300 Euro das Sakko kaufe und mir im Zuge dessen mit einer Beratung auch nochmal so ein Interlock-Ware beim T-Shirt oder ein gestricktes T-Shirt oder mit einer Waffelstruktur oder ein Longsleeve. Das bedienen auch manche Hemdenfirmen, um sich da ein Standbein aufzubauen. Und dann gibt's natürlich noch die ganzen Hemdenvarianten, Jersey, Japanese knitted, gestrickte Hemden, diese Komfort- und Performance-Richtung. Das sind nochmal so Felder fürs Hemd und natürlich die ganze Overshirt-Nummer bis hin zu jackigen Typen. Und beim Overshirt sind wir beim Wichtigsten. Also Hose macht den Look, okay. Und obenrum ist es die Varianz des Overshirts stellvertretend für Übergangsjacke, Sakko-Alternative. Es ist einfach die Jacke, diese Übergangsjacke oder dieses Overshirt, das eines der wesentlichen Teile der Menswear ist. Bis hin zu Leder.
Ja.
Also ich habe sehr viele Leder-Overshirts gesehen. Und statt Sakko dann das Teil angezogen und schon hat man einen angezogenen Casual-Look.
Total.
Ist wirklich, wirklich toll.
Sehr softe Styles, ne? Also ich habe da auch viel Velour-Leder gesehen.
Ja, traumhaft.
Und wirklich so.
Und wir haben ja auch immer gesagt, Mensch, jetzt Hammer, ist das Overshirt überbewertet? Nein, ist es nicht, weil das Overshirt ist im Grunde zum Jackenersatz geworden, zum Sakko-Ersatz. Mhm. Es ist so vielfältig und es ist zum neuen Schulterteil geworden. Man hat dann ordentlich was angezogen, ohne dass man Sakko trägt. Aber Obacht, natürlich darf man das Sakko, wenn man die Beratungskompetenz hat und die Fläche dazu, darf man die Sakko-Kompetenz nicht unterschätzen. Weil das Gros der Männer fühlt sich natürlich im Sakko dann auch ein Stück weit erwachsener, ne? Und angezogener, logisch.
Und was tut sich bei den Sakkos? Also wie entwickeln sich die Silhouetten?
Da ist natürlich am schwierigsten, neue Silhouetten zu bringen. Da muss die Passform stimmen, da wird das Revers ein Tick breiter, die Sakkos werden ein Tick länger. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die sich schon über die letzten Jahre da voranschreitet. Und da tut sich von der Silhouette her nicht viel. Spannend finde ich natürlich Leinenmischungen und auch technische Mischungen. Also Prada-esque rangehen, aber natürlich nicht komplett Nylon durchziehen, sondern so ein bisschen so eine technische Oberfläche, die dennoch ein bisschen bewegt ist, ist richtig spannend. Und der Zweireiher bleibt ein informiertes Thema. Wenn der leicht überschnitten ist und so ein bisschen diesen Oversize-Charakter hat, dann ist man da wirklich gut aufgestellt für die informierte Spitze, ja, beim Sakko.
Ja, und nochmal so zurück zum Overshirt. Also du hast ja gesagt, das dient auch als Übergangsjacke. Welche Jackenthemen und gerade so dieser Übergang, wie kann man den noch gestalten, wenn es jetzt nicht nur aufs Overshirt gehen soll?
Naja gut, riesiges Thema ist natürlich der Blouson. Das ist natürlich ein fließender Übergang. Ne? Ich habe wirklich so wenig Lightdown gesehen, wie schon lange nicht mehr in den Keylooks, weil einfach der Bedarf, sie zu zeigen, die werden sich natürlich immer noch wahnsinnig gut verkaufen, aber es gibt so viele Valstarino oder wie die Teile heißen oder diese G9 von Barracuda, also in sämtlichen Facetten und Kopien und ein Kram, das ist der Wahnsinn. Und natürlich bis hin zu College-inspirierten Blousons ist das ein weites Feld. Und ich habe auch natürlich gehört, der ein oder andere Trenchcoat ist auch dabei. Also man darf auch nicht vergessen, dass ein Mantel ein tolles Layering-Teil ist und bleibt. Ne?
Absolut.
Ja.
Da punkten einfach die Klassiker gerade so ein bisschen.
Ja, glaube ich auch.
Und wenn es auch zu Hemdenersatz geht oder wenn es darum geht, ist Strick natürlich auch so ein Thema, ne, das unverzichtbar geworden ist.
Ja, erzählst du, was da alles.
Ja, ist ja auch wirklich so ein absoluter Treiber in dieser Saison gewesen, also als wir mit dem Handel gesprochen haben.
Ja. Wenn nichts geht, geht Strick.
Genau, wurde uns ja immer fleißig gesagt am Telefon. Ja, wie sehen die Teile dafür das kommende Frühjahr aus?
Naja, leichter Strick natürlich, ne, V-Ausschnitt. Und der absolute Star ist das Strickpolo und gestrickte T-Shirts, haben wir ja schon erwähnt, gestrickte Polos, genau, und dann die Farbigkeiten, abgezogene Farbigkeiten, eisige Farbigkeiten dazu, dann ist man da gut aufgestellt.
Ja, ich glaube, noch so ein wesentlicher Punkt ist wirklich so die Struktur, ne? Viele versuchen, Spannung zu erzeugen über die Oberflächen und die Texturen.
Sag's doch, hier habe ich es aufgeschrieben. Übrigens, du sagtest, wir sind so wenig vorbereitet wie noch nie, ne? Ich hoffe, man hört es uns nicht an. Also wir ziehen das so radmäßig durch. Aber ein bisschen was habe ich mir doch notiert, und zwar dieser Ajour, ne, nennt sich das. Ne?
Genau.
Es hat sich ja mit großen Häkelstrukturen angekündigt auf den bei den Designer schauen und zieht sich erstaunlich lange durch. Da ist natürlich nichts durchsichtig, aber ja, es ist schon zu erkennen, so diese Optik, ne? Diese Oberfläche.
Und ich finde da, man sagt ja so oft, die Männer, die trauen sich nichts oder so, ne? Und da finde ich aber schon spannend, da ist irgendwie doch ordentlich Mut da, ne? Also da sind ja wirklich so grobe Maschen, Strickjacken, wirklich spannende Teile mit dabei. Mhm. Und die werden auch verkauft.
So, und jetzt, wenn der Einkäufer jetzt zuhört, man muss den Einkauf natürlich nicht nur in den Artikeltischen denken und nicht der Einkäufer hat nur die Macht, sondern natürlich, wenn man klug ist als Händler oder auch die großen Key Accounts, wäre natürlich gut beraten, wenn ein kreativer Direktor irgendwie mit dem Einkäufer zusammen so die Themen durchspielt. Und der Einkäufer und der kreative Direktor des Händlers sagt so, was wollen wir denn für Stories spielen eigentlich im nächsten Frühjahrsommer? Das wäre doch der Clou. Wenn man sich so reindenkt, was wären denn dann die Stories für nächstes Frühjahr? Leinen ist sicherlich ein wichtiges Thema, wo man einen Punkt setzen kann. Ja. Nicht zu früh. Da sind manche über die Stränge geschlagen jetzt gerade. Also da muss man eben doch gucken, dass man eben vor März, April und so. Leinen ist ein Riesenthema, aber nicht zu früh dann reingehen. Dann diese ganze Strickthematik kann man ein Thema draus machen. Man kann dann auch in der Webart oder sagen wir im Material bleiben. Aber Strick ist momentan so groß, vom T-Shirt über den Pulli bis zum gestrickten Hemd. Sogar teilweise so gestrickte Shorts und in solche Strickoberflächen oder Strickbilder könnte man ganze Tische oder ganze Welten draus basteln. Und das sind wirklich zwei Möglichkeiten, wie man Themen macht und dann...
Denim-Thema.
Und dann wollte ich noch drauf ansetzen. Das sind so zwei Themen, die von den Materialitäten leben. Und jetzt kommen die großen Themen der Menswear. Die sind, Workwear hatten wir besprochen am Anfang, als großes übergreifendes Thema. Dann, das geht auch Pema Legend, ist ein riesiger Impulsgeber mit ganz konsumigen, verständlichen, sag mal so Produkten, die weniger Smartness und mehr Kernigkeit besitzen.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Bei allem Schwadronieren über irgendwelche Smartness und tonalen Looks kann man diese Denim-Geschichte, diese Lederjacken dazu, ein bisschen Rustikalität über Pema Legend und Co. zeigen. Dann gibt's diese Massimo Dutti Smartness, die so ein bisschen in der erdigen Farbigkeit bleibt. Wertige Casualer, wenig Konfektion. Und dann, und das war mir wichtig, auch im Podcast noch das mitzuteilen, dass sich das nicht so knubbelt, weil es gibt auch noch so eine Smartness, die hat eine gewisse Sexiness. Und das kommt mir so ein bisschen abhanden. Wir denken die Konfektion sehr casual und sehr lässig und leicht. Und das ist sicherlich auch der größte Markt. Ja. Aber die Konfektion hat auch Fans, die sie sexy inszenieren. Einmal, weil das Festive ein wichtiges Thema ist. Mich freut es übrigens, dass wir nicht mit dem Hochzeitsthema eingestiegen sind. Zum Frühjahr können wir gleich noch besprechen, aber... Das ist nun mal auch ein wichtiges Feld, klar. Können wir gleich was dazu sagen. Aber auch das wird weniger boho und mehr sexy und mehr elegant. Und da spielt auch ein Suit Supply als Impulsgeber eine wichtige Rolle. Weil das ist zwar ein kleiner Markt mit Fans, aber wenn das Revers so ein bisschen zickiger ist, die Farben ein bisschen dunkler oder extrem hell, wenn man alles so ein bisschen mit einer leichten Progressivität inszeniert, ein bisschen mehr Schliff und mit ein bisschen Lüster und nochmal ein mercerisiertes Strickpolo drunter, eine schöne weite Hose, die dann auch wirklich nochmal zulaufen kann und dann ein Loafer dazu, vielleicht mal ohne Socken, dann hat man auch einen super modernen, entspannten, also einen Classic-Look, der dennoch entspannt ist, aber trotzdem sexy. Ja. Also nicht alles immer nur luschig machen und nochmal Longsleeve und nochmal irgendwie wertig und lässig.
So kann man auch eine Verständlichkeit schaffen.
Casual und sexy, nicht vergessen.
Ja.
Und da gibt's Fans und das ist auch in den sozialen Netzwerken oft zu sehen. Und das sieht man einfach, das sind von Männern, die auch abends noch ein bisschen was erreichen wollen im Restaurant. Und nicht nach Hause gehen und dann nochmal Talkshow gucken.
Die abends noch essen gehen, noch einen Drink nehmen an der Bar.
Ja, die nehmen dann noch einen Drink und nicht nur das. Und die wollen doch nicht immer so lässig rumlaufen.
Ja, ich habe da auch noch eine These mitgebracht. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Meinung.
Ja.
Und zwar habe ich bei einem Gespräch, die steile These könnte man sagen, gehört, der Hoodie ist der neue Troyer.
Und ja, jetzt, das ist dein Fall. Ich freue mich noch am Troyer. Gut, jetzt ist früher. Ja, aber wieso jetzt der Hoodie? War der, also ja, okay. War der weg oder was? Oder ist das jetzt wieder
nicht? Ja, ich glaube, es war halt ein sehr junges Thema, ne? Also Sweat war jetzt lange einfach so ein sehr, sehr junges Thema. Also einfach Young Fashion. Und es stimmt schon, also wenn man sich mal so anguckt, ne, es ist einfach sehr viel Polo, sehr viel Troyer, alles immer so elegant und schon auch smart gespielt. Und da setzt natürlich so eine Kapuze auch mal so eine spannende Antithese.
Definitiv, ein Wachstumsfeld, gerade im Wholesale, wo es viel Bemühungen gibt und wo es wirklich ein langer Weg ist, ist natürlich die Urbanwear und die Streetwear und der Hoodie und auch Streetwear-Labels, die lange B2C gemacht haben und jetzt ins Wholesale-Business einsteigen. Da muss man eben gucken, wie man die junge Zielgruppe, die sehr stark direkt kauft natürlich und über online, und wenn man die an den stationären Handel heranführen will, ist natürlich irre spannend, wie man das in die Sortimente integriert. Und das geht natürlich über diverse Hoodies, Denim, über das Workwear-Thema. Wenn man diese Labels bekommt, das ist ja auch nicht einfach, die zu bekommen, dann kann man natürlich solche Kunden auch als neue Kunden gewinnen.
Über und dann, Sportives auch viel.
Ja, ne? Und dann Richtung Smartness irgendwann, wenn man dann doch mal einen Rotwein trinken will, dann kann man sich auch mal das erste Sakko kaufen, Jahre später.
Wenn man muss dann mal ja so auf die Ende 20 zugeht.
Ja, oder Ende 30, ja. Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich, da tut sich was, aber diese Labels, diese Streetwear-Labels, die öffnen sich, und ich glaube, die Männer sind da auch offensichtlich da, auch wenn sie schon mal über 30, über 40 sind, kann man sich von diesem Look hier und da auch bedienen, ne?
Ja. Und wir haben ja vorhin schon mal die Klassik angesprochen und die Hochzeiten, die natürlich im Sommer auch alle anstehen. Was ist da so der Look? Was trägt man als Bräutigam oder als Gast?
Weniger Schleife.
Okay, ja.
Ist auch ganz wichtig. Mhm. Lieber mal eine Krawatte oder auch mal gar nichts um den Hals und weniger Leinenthemen, sondern auch mal ein bisschen mehr Wolle, ein bisschen mehr so dicht geschlagene Wolle. Mit der Farbigkeit bleibt's ähnlich.
Also bleibt's bei den Pastellen und
bei eisigen Blautönen, bei bisschen Grün bleibt weiterhin ein ganz wichtiger Part, und allgemein wird es jetzt nicht noch mehr werden mit der Dynamik, und klar ist auch, dass man diese Themen nicht mehr ganz so früh braucht, also die frühen Liefertermine haben es da schwer, also wirklich im März, April reicht dann die Einsteuerung, da haben manche so ein bisschen übertrieben und sind dann die ersten Monate, haben die ganz schön Schweißperlen auf der Stirn gehabt, nachdem das Geschäft recht schleppend angelaufen ist, weil natürlich die Vorjahre haben da hohe Vorlagen und da war es natürlich schwer. Aber dann nach Ostern ist dann ein Stück weit schon der Knoten geplatzt und hat sich dann gut abverkauft. Aber generell fährt der Handel auf Sicht, weil die Liquidität hier und da natürlich auch nicht so üppig ist, dass man jetzt da in die Vollen geht. Und da war man schon sehr abwartend unterwegs, was gerade im Fachhandel dazu geführt hat, dass man jetzt den Frühjahr wirklich erst dann anfängt, wenn es dann auch warm wird, und nicht jetzt schon im November und Dezember voll auftreten, ne? Auch beim Thema Anlass wartet man da ein Stück weit, ja.
Ja, ein wichtiges Thema sind ja auch die Preise. Also die Konsumenten sind natürlich einfach sensibel, was das angeht. Wie entwickeln die sich für die kommende Saison?
Also ich habe von vielen Managern gehört, Gott sei Dank haben wir die Einstiegspreise nicht erhöht. Ne? Mhm. Eher noch mal ein bisschen gestärkt. Hemden.
Viele haben 49, halt ihren Preisaufbau angepackt, ne? Und ganz genau angeguckt, wie segmentieren wir die Produkte.
Also da waren schon, auch wenn es Kostensteigerungen gab und weiterhin gibt, natürlich über die Löhne in den Produktionsländern und Energie und was alles auf die Unternehmen zukommt, haben sie dennoch durch Optimierungen hier und da und vielleicht auch durch eine Konzentration in der Kollektion, haben sie ihre Preislagen gehalten oder auch subventioniert und fahren sehr gut damit, aber wissen genau, dass das langfristig so nicht aufrechtzuerhalten ist, dass die Tendenz womöglich dazu führt oder ganz sicher dazu führt, dass man die Kunden auch an höhere Preislagen gewöhnen muss. Und deswegen gibt es schon punktuelle Trading-Up-Offensiven mit Kooperationen mit Webern oder bei den Hosen deutlich mal über die 100 Euro zu gehen, Anzüge für 4,99 zu platzieren. Weil wenn ich natürlich eine halbe Stunde berate beim Anzug oder eine Dreiviertelstunde und mir eine riesen Kompetenz aufgebaut habe und die ganze Bude heizen muss und drei Leute rumrennen, wenn ich da einen Anzug für 2,99 verkaufe, dann wird es natürlich mit der Rendite auch knapp, obwohl der Bon hoch ist. Ne? Ja. Das hört sich alles immer gut an, weil der Anzug sehr abschriftenarm ist und einen hohen Bon bringt, aber mein Gott, man muss dann natürlich auch im Vorfeld richtig investieren. Man muss die Fläche haben und das kostet alles, und deswegen ist natürlich das Bestreben des Handels, die Durchschnittspreise nach oben zu bringen, und das ist auch beim Anzug möglich mit der Beratung, und deswegen sind natürlich 3,99, 4,99 Zielpunkte im Upper Mainstream, die ein bisschen öfter geknackt werden müssen.
Ja.
Nichtsdestotrotz was ich für Ledersachen, tolle Ledersachen unter 400 Euro gesehen habe, wo ich mir denke, um Himmels Willen, Wahnsinn, also nicht zu teuer gewesen.
Nö,
also
gar
auch
nicht,
tolle Lederteile für 2,99, 2,49, ist das echtes Leder. Gut, da haben sich die Unternehmen schon bemüht, da einige auch zu verkaufen. Ne?
Klar.
Und im Luxusgenre muss man natürlich auch sagen, was ich gehört habe, ist natürlich die Zeit von 2.000 Euro Sakkos, 2,5, so, das wird weniger.
Ja. Das wurde jetzt ein bisschen überstreckt.
Und
ne?
Wenn ich mir die Kataloge angucke, wenn dann der Mainstream so ein bisschen einfließt, einfach um die Hemmschwelle zu minimieren in den Premium-Genre-Läden, Top-Genre-Läden, dass dann wirklich die ein oder andere Hose dann auch mal unter 200 Euro kostet. Man darf es ja auch nicht laut sagen, aber man muss natürlich gucken, dass man Hosen dann auch für 150 Euro dabei hat, dass man Sakkos für unter, vielleicht mal für 3,99 auch mal hat. Ich meine, die Italiener, die haben einen tollen Style und so, aber wenn natürlich das Sakko dann Richtung 1.000 Euro geht und so, kann man machen, ist auch für einige Fachhändler die richtige Strategie, weil sie exklusiv sind, weil sie einen USP haben und so. Aber für das Gros des Premium-Top-Genre-Fachhandels sind natürlich starke Einstiegspreislagen schon eher wichtiger geworden.
Ja.
Ja, die Frequenz ist einfach nicht so da, ne?
Ja, haben wir denn noch irgendwas, hast du noch irgendwas mitgebracht, was wir unbedingt
noch,
besprechen
mal,
wollen?
Wir haben uns ja schlecht vorbereitet hier, genau. Ja, aber über die Streifen haben wir, ich habe ja so wenig Karos gesehen, wie noch, ich habe ja kaum Karos gesehen.
Ja.
Also wenn ihr euch abheben wollt, macht Karos.
Ja, das wäre eigentlich so der ultimative Tipp, ne?
Und bei den Hemden, also Streifen ist irgendwie auch, passt besser in dir. Der Streifen ist irgendwie cooler. Ne, muss man so sagen, habe viele schöne Streifen gesehen, gerade bei entspannten Hemdenformen. Und dann aufgeknöpft, T-Shirt drunter.
Ja, T-Shirt oder Tanktop, auch so ein wichtiges Layering-Teil. Ja.
Wahnsinn. Also das Hemd ruhig bis zum Bauchnabel aufknöpfen, dann Tanktop, je nachdem, wie man sich's erlauben kann, oder T-Shirt drunter. Und es sieht nicht, man zeigt dann trotzdem nicht so viel Haut.
Ja.
Und es sieht sehr, sehr gut aus. Habe ich sehr oft gesehen. Die Darkness im Sommer haben wir besprochen gehabt. Bootcut Denim, ja, schön wär's, das ist auch kein Thema, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis so die Dieselhose
wieder... Das ist ja dann so
wieder
richtig Wild West.
Ja, über den Bootsschuh haben wir, Brappy haben wir auch besprochen. Was mir noch wichtig war, waren die Accessoires, Krawatte ist ein bisschen stärker da, aber nicht irgendwie so die Brappy Club-Krawatte, sondern dann tonal zum Hemd, tonal in den Looks. Ist das irgendwie fürs Festive, habe ich das öfter jetzt gesehen, statt Schleife. Und extrem stark war das Bandana.
Stimmt,
oder Niki-Tuch
in
die wertigen T-Shirts reingelegt oder ins Oxford-Hemd mal so reingelegt, Bandanas.
Ja, oder dann auch so also ein Karabiner, ne, für den Schlüssel mal so an die Hose. Weil das halt auch auf diesen Workwear-Look einzahlt, ne, wenn man dann so eine kernige Denim anhat, da dann noch so ein bisschen...
Und man mag es kaum glauben.
Der Hausmeister-Look.
Gürtel, ja, und der Gürtel ist zurück, Janis. Der Gürtel, jetzt sagen wir ja, der Gürtel war nie weg, aber Gürtel als Accessoire, auch auf weite Hosen, relativ dünne Gürtel.
Mhm.
Dann natürlich auf Denim, diese Cuccinelli hat das auch jahrelang schon gemacht, so diese Cowboy-Gürtel auf smarte Looks.
Ja.
Ruhig ein bisschen längerer Gürtel, der dann so weghängt, oft gesehen.
Stimmt.
Er darf nicht zu markant sein, also er ist schon relativ dünn, aber ja, das war mir noch ein Anliegen. Was machen wir jetzt zum großen Finale?
Zum Schluss haben wir uns ja zwei Sachen überlegt. Also da darfst du dir jetzt aussuchen, was du präferierst. Also letztes Mal haben wir es ja versucht mit unseren persönlichen Top-Teilen.
Das ist das, wo wir so praktisch ausgelacht wurden, weil wir hinterher wo praktisch die Leute mit Kopfschütteln den Podcast ausgeschaltet haben. Ja, das müssen wir besser werden.
Was hältst du davon, wenn du jetzt und ich natürlich auch unsere Top 3 Männer, Promis, die Menswear prägen, vorstellen?
Ja, so. Die Top 3 Männer.
Ja.
Fängst du an, oder?
Ja, ich kann anfangen.
Ja.
Also, mein erster Promi ist ein Schauspieler.
Okay.
Und bekannt aus Narcos oder der Serie Game of Thrones. Und heißt Pascal Pedro.
Pascal Pedro?
Ja.
Wie heißt der mit Nachnamen?
Ich glaube Pedro.
Ach so.
Okay. Ich möchte jetzt keine Halbwissen verbreiten, aber bin mir
Pascal Pedro.
Sicher. Genau, und ja, also mit mittelalter Mann würde ich jetzt mal sagen.
Mittelalter Mann?
Mittelalter Mann.
Was ist das für dich? Also, also jünger also gut, als ich.
In das
okay, Mittelalter Mann.
Begebe
okay,
ich mich jetzt gut, nicht.
Okay.
Aber genau, kerniger Typ, der immer so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auf dem Red Carpet erscheint. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, auf einer Met Gala hatte der mal so einen roten Valentino-Look an. Das war ein rotes Hemd, schwarze Krawatte und darüber einen roten Mantel. Und dann unter diesem Mantel eine Short, die okay, dann quasi okay, unter diesem okay. langen Mantel immer so rausgeguckt hat. Ne? Also das viel Bein.
Ja, danke, werde ich mir mal angucken.
Mit Strumpf ist ganz spannend. Ja, oder ja. Neulich heiß diskutiert, auch in der FAZ und Co., ist er mit einem Tanktop mit weitem Armausschnitt quasi okay. aufgetreten. Und ja.
Welche Frisur hat der Typ?
Kurze Haare und immer so ein bisschen so verwuschelt, also jetzt ja, ja. oder mal gegelt dann so, ne, nach
hinten. Das Verwuschelte ist wirklich also wichtig.
Genau, also und so ja, immer so ein bisschen auch ein Bart. Ja, eigentlich so schon fast so ein bisschen, manchmal so ein Tick ins Ungepflegte rein,
ja,
ne?
Ja, so
aber
Tick,
das
okay.
ist halt so dieses.
Ja, ja, ja.
Genau.
Ja, ja.
Aber das ist so.
Okay, okay.
Mann Nummer eins gewesen.
Genau, mein Mann Nummer eins, weil ich auch so ein bisschen diese Raw Elegance und dieser Japan-Einfluss auf die italienische Smartness, ne? Und als wenn ich diese Verbindung so kriege aus einer japanischen Workwear-Einfluss und einer lässigen Easiness aus Italien, dann denke ich ganz stark an Mats Klingberg. Mhm. Das ist der Inhaber und Betreiber von Trunk mit Läden in London, Zürich und ich glaube in Südtirol, Meran. Die Ecke hat da so Läden, ist so ein Konzept mit ja so Boglioli, Barena, Lardini und dann aber gemischt mit Captain Sunshine, mal bitte gucken, Mooncastle oder Sunray Sportswear oder was ich mir da aufgeschrieben habe. Und zwar kommen alle aus Japan.
Okay,
ja. Und die haben alle so eine Struktur mit dabei. Mhm. Und dieses Sortiment, das spielt mit dieser Balance aus dieser Smartness aus Italien und dieser Roughness und dieser ja, Handwerklichkeit aus Japan. Und der Typ Mats Klingberg, der zeigt, dass man ohne modisch zu sein, extrem modisch sein kann. Hat einfach nur ein gut sitzendes Sakko an, immer ein Hemd drunter, ebenfalls sitzt wie eine Eins, Haare sind gelegt.
Ja.
Und dann hat er die Hose auf Kante gebügelt, okay. aber so richtig, da kann man sich dran schneiden,
ja.
vorne.
Das hat
ja,
auch
die
alles
auch
so
immer gebügelt.
Stiffness, ne? Das ist alles das hat, so, da wenn du das anfängst, das ist schon, das Hemd ist wahrscheinlich auch gestärkt.
Ja, es wackelt nichts, es wackelt nichts. Die Mode besteht darin, dass die Hose vorne auf Kante gebügelt ist und etwas zu kurz ist.
Okay.
1-2 Zentimeter zu kurz, ohne Socken oder mit Füßlingen in den Loafer rein. Das war's.
Okay.
Mats Klingberg, gut eingecremt und gekämmt. Und dann eben mit diesen tollen Oberflächen, Sakko, Hemd, Hose. Punkt.
Okay.
Fertig.
Ja.
Das ist mein
ja, gut, da
erster
hab ich dann,
Typ.
Habe ich dann für Nummer zwei einen guten Gegenpol ausgewählt, glaube ich. Und zwar Harris Dickinson, also
ja.
auch Schauspieler, bekannt aus Filmen wie Triangle of Sadness, ist jetzt auch für Frühjahr, Sommer 2025 Prada-Testimonial.
Mhm,
und das ist auch so ein bisschen die Ästhetik, in der der fährt. Also der hat so ein bisschen Babyface, ist einfach sehr geleckt und sehr glatt und bringt einfach auch so ein bisschen diesen Schoolboy-Vibe rüber. Also der oszilliert so zwischen Prada und Mio Mio. Also auch so ein bisschen so ein Tick Sexiness dann manchmal mit drin. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der immer einen Strumpf in den Loafer anzieht.
Immer einen Strumpf?
Immer, ja.
Was heißt Strumpf? Also Kniestrumpf? Oder wie? Eine Socke oder irgendwas?
Ja.
Mhm.
Ja.
Ah ja. Okay, dann lernt man dazu. Ja, Nummer zwei. Mickey Beisenherz.
Oh je. Yeah.
Ja, ist vielleicht nicht so neu, aber ich meine, immer das Revers so ein Tick zu breit, die Sonnenbrille ein Tick zu massiv, also überhaupt toll, mir nicht zu massiv, aber er spielt schon damit, also ich habe mal hier gegoogelt, das sind glaube ich die Modelle, ich weiß nicht, ob er die jetzt hat, aber Jacques-Marie Marsh aus Los Angeles ist wirklich ikonisches Design, das ist doch toll. Ja, genau, er hat einfach Spaß an der Klassik und anders als Mats Klingberg, der so eine gewisse Lässigkeit in Perfektion zelebriert, geht er auch so ein bisschen in die Ironie rein. Und das macht er ganz toll, hat die ein oder andere Farbe auch mal mit im Gepäck. Und im Sommer trägt er gerne den Slip-on von Vans.
Okay.
Und finde ich
also
auch ganz toll.
Also der bricht das dann auf, ne?
Ja, und so wie er die Klassik interpretiert und im Winter mit den Mänteln, im Sommer mit den diversen Blousons und mit den markanten Sonnenbrillen und mit den markanten Zweireihern, das ist nicht immer alles auf den Punkt. Ne, das ist das, was ich meine. Also nicht irgendwie so eine Massimo Dutti-Smartness, die ihre Berechtigung hat, sondern auch mal so ein Tick daneben, aber mit Laune. Wo man sagt, Mensch, der Typ, der freut sich, dass er das Teil anzieht. Und das ist dann nämlich kein luschiges T-Shirt, sondern das kann was. Ja. Und das ist einfach ein Typ, wo man so sieht, der steht schon dahinter und hat da Spaß dran.
Ja.
Auch an der klassischen Menswear.
Es macht ja auch Spaß, manchmal irritiert zu werden. Ne?
Ja, das der ist irritiert ja schon gern mal ein bisschen. Und das gefällt mir einfach und ist ein Stilvorbild für viele. Ja.
Zum Schluss habe ich noch Berg mitgebracht. Also wie der Berg, nur statt dem G ein Q. Und das ist ein Singer-Songwriter-Newcomer aus Deutschland, 21 Jahre, also wirklich ganz jung. Vom Typ her auch eher Babyface, blaue Augen, mittellanges Haar, lockig, dann auch leicht so ein bisschen so nach hinten gegelt, aber dann so die Locken, die kommen schon raus. Und der kombiniert immer so feminine Einflüsse im Mix mit Streetwear. Also der bricht das immer so ein bisschen auf. Also er kombiniert so Maskulines mit Feminines, also irgendwie so See-Through-Tanktop meets College-Jacke oder meets Sportjacke. So. Das ist irgendwie immer ein ganz spannender Bruch. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, den anzuschauen, weil der hat wirklich ein tolles Styling.
Ja, muss ich mal gucken.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, die Namen sind für mich jetzt neu. Also ja, muss ja nichts heißen. Genau, das macht es ja aus. Ne?
Genau.
Aber ja, den letzten, genau. Ja, wir haben ja vorhin ein bisschen überlegt, was wir so machen. Und irgendwie so jemand aus der Mitte des Raumes wäre ja auch schon nicht schlecht. Ich bleibe so ein bisschen in derselben Stilistik. Ich wollte eigentlich Pierre Maillot sagen, einer meiner dollsten Typen von den Designern, der irgendwie privat ganz cool rumrennt, also von Officine Générale, der Chefdesigner. Klar, aber dann dachte ich mir, Mensch, jemand, den auch noch mehr kennen. Und dann ist mir zum Glück noch einer eingefallen, wo ich immer so hingucke und denke, ach Mensch, das gefällt vielleicht den jungen Männern und jungen Damen an Männern, keine Ahnung, oder auch den Älteren. Und zwar, das ist Giovanni Zarella. Ja, lach nicht.
Absoluter Publikumsliebling.
Ja. Ja. Und also ich meine, niemand transportiert doch diese neue Klassik so mit den Zweireihern und dann T-Shirt drunter und dann hat er einen Sneaker an und dann hat er eine Buntfaltenhose an. Also der zieht es einfach durch. Und ich finde, die Passformen, die sind irgendwie ganz modern und das ist ein Typ, der moderiert da seine Sendung weg und macht gute Laune und hat so dieses italienische Lebensgefühl. Und
aber
er kommt
trotzdem, das übersetzt er ja trotzdem gut ins Deutsche, ne? Das
ja,
ist so der
Gute. Also ist doch herrlich, Also Giovanni Zarella, Mensch, da, also wenn man so sieht, was sich auch, wie die Menswear sich so weiterentwickelt hat und welche Potenziale die sich eröffnet hat über diese Silhouetten. Und wenn dann jemand wie Giovanni Zarella, der wirklich aus der Mitte der Fernsehlandschaft da jetzt kommt und ganz viele Zielgruppen anspricht, nämlich nicht nur die Jungen, sondern auch die Kunden, die älteren Kunden. Und die sehen das vielleicht, kaufen jetzt nicht den Look komplett nach, aber die sehen dann, aha, so kann man eigentlich auch aussehen. Und dann geht da vielleicht ein oder andere Kunde vielleicht so hin und tut es ihm so ein bisschen nach. Ne?
Ja.
Und deswegen fand ich das ganz wichtig. Es ist ein gut angezogener Typ, ja.
Ja, sehr cool. Spannender Input noch. Und damit sind wir auch am Ende. Ich danke dir für deine Zeit.
Genau. Ich hoffe, die letzten drei Top-Männer von uns jeweils haben nicht zu viel irritiert. Ich bin mal gespannt auf das Feedback. Ne?
Ja. Ja. Wir gerne uns ansprechen.
Ja.
Genau.
Okay. Na?
Und alle weiteren Analysen.
Und der Kaffee ist doch nicht, der steht doch noch da.
Das hat funktioniert. Ich hoffe, du schaffst jetzt auch noch die letzte Minute.
Dass da nichts passiert.
Dass da nichts passiert,
gut.
Ja. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.